Wir sind im Kapitel 41, Fall von Jesaja. Und er fährt eigentlich da fort, wo er letztes Mal aufgehört haben. Letztes Mal haben wir gesehen, dass er den Seinen, die ihm vertrauen, dass er dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen die Stärke mehrt. Also gesagt, Jünglinge ermüden und ermatten, das ist normal, selbst die Jungen brennen aus, wenn sie drauf losgeschafteln und drauf losrennen und werden müde und sie straucheln und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Also wie der Adler einfach den Wind nutzt und sich tragen lässt. Kraft, die viel stärker ist als er selbst, so will der Herr unsere Kraft sein und wird der Herr unsere Kraft sein, wenn wir auf ihn hoffen und auf ihn harren und auf ihn warten. Und er wird unsere Kraft erneuern, uns erfrischen. Und dann spricht er jetzt die Heiden an letztendlich, die nicht auf Gott vertrauen. Und er wird zu ihnen reden über ihre Götzen, auf die sie vertrauen. Und die haben nicht so eine Verheißung wie die, die den Herrn vertrauen haben. Er sagt, hört mir schweigend zu, ihr Inseln, also die Völker, die weit weg sind, und die Völkerschaften sollen neue Kraft gewinnen. Ich glaube, es ist ein bisschen ironisch gemeint. Sie sollen herzutreten, dann mögen sie reden, lasst uns miteinander vor Gericht reden. Also Gott ruft sozusagen die Heiden jetzt in ein Gerichtsverfahren, in ein Verhör vor ihm und sagt, okay, stärkt euch mal, in euren Götzen werden wir gleich sehen, tretet herzu, komm, lasst uns miteinander hier vor Gericht treten. Und dann stellt er ihnen Fragen. Wer hat vom Sonnenaufgang her den erweckt, dessen Fuß Gerechtigkeit begegnet? Wer gibt Nationen vor ihm dahin und stürzt Könige hinab? Sein Schwert macht sie wie Staub, sein Bogen wie verwehte Strohstoppeln. Er jagt ihnen nach, zieht wohlbehalten einher, berührt den Weg nicht mit seinen Füßen. Wer hat es gewirkt und getan? Es gibt eine Diskussion hier, um wen es hier geht, den er von Sonnenaufgang her, von Osten her gerufen hat. Manche glauben, spricht er von Abraham. Andere glauben, dass er über Kyros, dem Perserkönig, spricht. Persönlich habe ich eher so das Gefühl vom Kontext, dass es besser auf den Kyros passt, den Gott benutzt hat. Aber auf jeden Fall, er sagt, wer hat es gewirkt und wer hat es getan? Wer hat die Geschichte in seiner Hand, sozusagen? Wer hat die Völker in seiner Hand? Und die Antwort ist ja, die Generationen ruft von Anbeginn. Ich, der Herr, bin der Erste und bei den Letzten bin ich derselbe. So wie Jesus es gesagt hat in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 17 und dann nochmal in der Offenbarung 22. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, ich bin das Alpha, ich bin das Omega. Erste und letzte Buchstabe vom Alphabet. Jesus sagt, ich bin Gott, ich bin der allmächtige, ewige Gott. Und das ist, was Gott hier beansprucht. Ich bin der ewige Gott. Und dann sagt er, die Inseln haben es gesehen und fürchten sich. Es erbeben die Enden der Erde, sie näherten sich und kamen herbei. Also hier Gottes Gerichtshandeln, also wenn das der Kontext ist, sein Handeln auch durch den König Kyros in dem Fall, der ja, die Welt erobert hat. Und sie sehen, wie Gott, ich meine Gott, wir werden sehen, Gott, beruft den Kyros beim Namen, nennt diesen Herrscher beim Namen 150 Jahre, bevor er überhaupt geboren ist. Also unglaublich. Gott ist der Erste und der Letzte. Er hat die Geschichte in seiner Hand. Und die anderen eben nicht. Und das ist die Situation der Heiden. In diesem Rechten mit dem Herrn. Er sagt, okay, macht euch stark. Tretet mir entgegen. Und hier kommt Gottes Gericht. Sie sehen vielleicht auch diese Armeen herankommen. Und was ist ihre Reaktion? Tun sie Buße zum Herrn? Nee, sondern wir sehen hier im Vers 6, einer hilft dem anderen und sagt zu seinem Bruder, sei mutig. Das kann man gut sagen, gell? Sei mutig, aber wenn man keine Grundlage hat, ist es schwierig. Und der Kunsthandwerker ermutigt den Goldschmied. Also sie ermutigen sich, oh, da kommt Gericht, da kommt Gefahr, lass uns schnell ein paar zusätzliche Götzen schnitzen, vielleicht werden die uns ja helfen. Anstatt dass sie zum wahren Gott umkehren, versuchen sie sich so aus eigener Kraft mit ihren eigenen Götzen zu retten. Und das geht ja vielen heute auch so, dass sie demütig sind, wenn Gott richtet, wenn Gott züchtigt, auch in schwere Zeiten kommen, sich zu Gott wenden, es noch mehr aus eigener Kraft versuchen, von mir aus mit ihrem Geld sich die Lösung zu erkaufen oder ich arbeite noch ein paar Überstunden und ich streng mich noch mehr an und was immer so diese Sicherheiten sind, die Menschen sich zurechtlegen. Also Selbstvertrauen und der mit dem Hammer klettert, ermutigt den, der auf den Amboss schlägt und sagt von der Lötung, sie ist gut. Hey, wenn du deinen Gott zusammenlöten musst, dann ist er der falsche Gott. Wenn du auf deinem Gott mit dem Hammer rumhauen kannst, dann hast du den falschen. Und er befestigt es mit Nägeln, dieses Götzenbild, dass es nicht wackelt, wird aufgehängt, wenn du deinen Gott festnageln musst, dass er hält, dann hast du auch den falschen Gott. Dann sagt er, du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe. Also hier der Kontrast zwischen den Heiden und ihren Götzen und Israel und dem wahren Gott. Das ist ein Unterschied, auf was wir vertrauen in unserem Leben. Und ich meine, hat der Jesus auch gesagt, wer meine Worte hört, bei einem Ohr rein, beim anderen wieder raus, und das berührt ihn nicht und er lässt sich davon nicht berühren, dann ist er wie einer, der sein Haus auf dem Sand baut und dann, wenn die Unwetter kommen und die Stürme, dann wird es weggewaschen, unterwaschen und es stürzt in sich zusammen. Dieses Lebenshaus, das auf irgendwas anderes baut als auf Jesus und sein Wort. Aber die, die seine Worte hören und sie tun, sagt er, das sind die, die ihr Lebenshaus auf dem Felsen bauen. Und es wird Bestand haben und der Fels ist natürlich er selber. Du aber Israel, mein Knecht. Da haben wir jetzt auch das Motiv, was sich hier durch Jesaja gerade jetzt in dem zweiten Teil durchziehen wird. Das Motiv von dem Knecht Gottes oder dem Gottesknecht. Und er fängt damit an, dass er sagt, du aber Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe. Also es war Israels Berufung des Volkes, dass sie Gottes Diener sein sollten, sein Knecht sein sollten und dass durch sie alle Völker gesegnet werden, dass sie ein Zeugnis sind für die heidnischen Völker, für Gott. Die Rolle haben sie natürlich nicht wirklich gut ausgefüllt, sondern im Gegenteil, haben sich zu den Götzen vorziehen lassen, der anderen Völker. Aber wir werden dieses Motiv von dem Gottesknecht sehen und wir werden auch sehen, wie da so eine, ich sag mal, fast eine Verwandlung stattfindet. Also Israel berufen als Knecht Gottes, aber sozusagen die Erfüllung von dieser Berufung ist letztendlich der Messias, der verheißene Jesus. Und wir werden das gleich sehen im Kapitel 42 dann, eindeutig Stellen, die messianisch sind, die im Neuen Testament erfüllt sind, von denen Jesus sagt, Das spricht von mir oder wo die Schreiber des, der Evangelien sagen, dass es über Jesus spricht. Also Israel sollte Gottes Knecht sein. Er spricht eigentlich immer so, vor allem die treuen Israels, den treuen Überrest an. Und letztendlich spitzt sich das Ganze zu in dem Messias, personifiziert diese Berufung Israels. Israel hat versagt, aber der Messias wird nicht versagen, er wird es wirklich ausführen und dieses Licht sein und der Retter sein. Wir werden sehen, wie sich dieses Motiv entfaltet über den nächsten Kapitel. Du aber Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe und Nachkomme Abrahams, meines Freundes, du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden hergerufen habe, zu dem ich sprach, mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Er spricht hier zu Israel, ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Gottes Erwählung, und im Epheserbrief 1 lesen wir, dass wir erwählt sind in Christus. Also eigentlich hat er Christus gewählt, und wenn wir in ihm sind, dann sind wir mit Christus auserwählt vor Grundlegung der Welt. Also wir haben diese selbe Zusage. Mein Knecht bist du, das ist unsere Berufung, dass wir Gottes Willen tun, dass wir ihm nachfolgen. Das war die Aufgabe eines Knechtes oder Sklaven. Aber ich habe dich erwählt und nicht verworfen, Gottes Gnade. Und er spricht das natürlich vom Kontext her zu dem Volk, das in der Verbannung ist, in der babylonischen. Aber ich habe dich in dem Gericht, er hat sie durch dieses Gericht beschützt. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Wunderbar, die Heiden mussten ihre Götzen halten, aufhängern, festnageln irgendwie. Gott sagt seinem Volk, seinen Gläubigen, ich halte euch. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Und das sehen wir auch im Neuen Testament. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Dann brauchen wir uns keine Sorgen machen, hab keine Angst. Der Stärkste, der Allerstärkste im ganzen Universum. So als Kinder, als Buben haben wir gesagt, mein Papa ist stärker als dein Papa. Oder ich habe einen großen Bruder dabei, da muss ich keine Angst haben. Aber wir haben den Allmächtigen dabei, den allmächtigen Gott. Und wenn er bei uns ist, oder besser gesagt, wenn wir bei ihm sind, dann ist er mit uns, und dann müssen wir uns vor gar nichts fürchten und vor gar nichts Sorgen machen. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Siehe, beschämt und zu Schanden werden alle, die in Feindschaft gegen dich entbrannt sind. Es werden wie nichts und werden zugrunde die Männer, die den Rechtsstreit mit dir führen. Du wirst sie suchen und nicht finden, die Männer, die mit dir zanken. Wie nichts und wie Nichtigkeit werden die Männer, die mit dir Krieg führen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Also der starke Gott, der wie der Papa seinem Sohn an der Hand nimmt und sagt, hab keine Angst, Bub, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht. Das gilt auch für uns heute, in jeder Situation. Gott sagt, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht. Wenn wir unsere Augen zum Himmel aufheben können und sagen können, Vater unser im Himmel, dann ist schon alles gesagt. Wenn der allmächtige Gott mein Papa ist, dann ist mein Papa stärker als dein Papa oder der Papa von irgendwem anderen, der nicht Gott nachfolgt. Er ist stärker als alles andere. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Er hat uns verheißen, Matthäus 6, Macht euch keine Sorgen. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere, alles was ihr braucht zum Essen, zum Anziehen, alles, nicht unbedingt alles was ihr wollt, aber alles was ihr braucht, der Papa wird euch versorgen und der Papa wird euch beschützen, so wie es ist mit guten Vätern. Sagt, fürchte dich nicht, du Wurm, Jakob, du Häuflein, Israel. Hier die Schwäche Israels. Sie waren nicht stark in sich selbst, sie waren stark, weil der Herr mit ihnen war. Sie waren stark im Herrn und so ist es auch mit uns. Wir sind so kleine Würmchen. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber Philipper 4, Vers 13, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt, sagt der Paulus. Ohne ihm nichts, aber mit ihm alles. Ich helfe dir, spricht der Herr. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Unser Erlöser, Befreier, das ist der Gedanke von Erlösen. Und auch da ist unsere Erlösung sicher, wenn der Heilige Israels, der allmächtige Gott, unser Erlöser ist, der den Kaufpreis bezahlt hat, der uns gelöst hat. Das Bild aus dem Alten Testament. Dann müssen wir uns darüber keine Sorgen mehr machen. Solange wir in Jesus sind, sind wir sicher. Er sagt weiter im Vers 15, siehe, ich habe dich zu einem scharfen neuen Dreschschlitten gemacht, mit Doppelschneiden versehen, also hier super neues, modernes Modell, effektiv. Du wirst Berge dreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen. Du wirst sie worfeln und der Wind wird sie vortragen und der Sturm wird sie zerstreuen. Du aber, du wirst jubeln in dem Herrn und dich rühmen in dem Heiligen Israels. Also ich werde dich zu meinem Rasenmäher machen und ihr werdet siegreich sein. Und du wirst jubeln, du wirst dich rühmen in dem Heiligen Israel. Es ist nicht in deiner Kraft, es wird offensichtlich sein, dass es der Herr ist. Und das ist ja oft so in unserem Leben auch, gell? Dass Gott uns in Situationen bringt, wo wir echt nur mehr nach ihm ausschreien können. Und wenn er dann den Sieg gibt und wenn er stark ist da drin, und dann sehen und wissen alle, hey, das war nicht der Markus oder das war nicht der Günther, das war Gott. Da wird Gott sichtbar. Und wir können ihm jubeln und ihn rühmen. Die Elenden und die Armen suchen nach Wasser und es gibt keins. Ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der Herr, werde sie erhöhen. Ich, der Gott Israels, werde sie nicht verlassen. Ich werde Ströme öffnen auf den kahlen Höhen und Quellen mitten in den Talebenen, also Wasser, Fruchtbarkeit. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Ich werde Zedern in die Wüste setzen, Akazien, Myrten und Olivenbäume, werde Wacholderbäume in die Steppe pflanzen, Platanen und Zypressen miteinander, damit sie sehen und erkennen, es merken und verstehen allesamt, dass die Hand des Herrn dies getan und der Heilige Israel es geschafft hat. Also er wird Israel in ihr Land zurückbringen. Er wird sie wieder segnen. Ich glaube, ultimativ spricht das natürlich alles auf Jesus. Erinnert mich, dass Jesus gesagt hat, ich bin das lebendige Wasser. Und wer an mich glaubt, dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich, der Frau im Jakobsbrunnen hat gesagt, ich werde dir ein Wasser geben, dass du wirst nie mehr dürsten. Und dieses Wasser wird Quellen ins ewige Leben. Und einfach diese Befriedigung, die nur Gott uns geben kann. Und wir sehen hier, dass die Elenden und die Armen es sind, die nach Wasser suchen. Glückselig sind die Armen im Geiste, hat Jesus gesagt in der Bergpredigt. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Also diese, wieder nicht so diese Selbstgerechtigkeit oder dieses, ich habe alles im Griff, meine Stärke aus eigener Kraft leben, sondern uns nach ihm ausstrecken. Bewusstsein, dass wir es nicht können aus eigener Kraft, dass wir ihn brauchen jeden Tag. Und dann sagt er, ich werde die Ströme öffnen auf den kahlen Höhen und Quellen mitten in den Talebenen. Hier seine Erfrischung, seine Zurüstung in der Wüste, wo es kahl ist. Und manchmal ist es kahl in unserem Herzen und in unserem Leben. Brauchen wir sein Wirken. Und da ist dann auch nicht die Lösung, dass wir versuchen, irgendwie der Urlaub oder, keine Ahnung, das neue Auto oder das neue Kleid oder was immer Leute tun, um sich da zu trösten und zu erfrischen irgendwie. Das wird es nicht wirklich bringen, sondern nur dieses Harren, dieses Warten auf den Herrn, Vertrauen auf ihn. Und er sagt, ich werde diese Wüste verändern und alle werden erkennen, dass es der Herr getan hat. Dann sagt er, bringt eure Rechtssache vor, spricht der Herr. Bringt eure Beweise herbei, spricht der König Jakobs. Sie sollen sie herbeibringen und uns verkünden, was sich ereignen wird. Das Frühere, was war es? Verkünde es, damit wir es uns zu Herzen nehmen. Also wieder Gerichtsverhandlung, zurück in der Gerichtsverhandlung. Okay, ihr Götzendiener oder ihr Götzen, eigentlich spricht er ja die Götzen an und sagt, okay, zeigt, verkündet, was war das Frühere, was gewesen ist. Ich meine, Götter sind ewig, oder? Die können sagen, die kennen die Vergangenheit. Was ist gewesen? Oder lasst uns das Zukünftige hören, damit wir seinen Ausgang erkennen. Verkündet das später Kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Also spricht ihr der Konflikt zwischen dem wahren Gott und diesen Götzen. Also bildlich können wir uns das als Gerichtssaal vorstellen und auf der einen Seite steht Gott und auf der anderen Seite diese Götzenstatuen und er spricht sie hier an. Die können natürlich nicht antworten. Tun sie auch nicht, aber rhetorische Fragen. Unterschied zwischen dem lebendigen wahren Gott und den selbstgeschnitzten Götzen. Er ist der Erste und der Letzte. Aber sie können nichts verkündigen. Er kann vergangenen Dinge verkündigen. Er kennt alles und seine ganze Vergangenheit, alles, was passiert ist, versteht es auch noch viel mehr als wir selber. Und er kennt aber auch die Zukunft. Und das ist auch im Kontext hier so. Er hat die ganze Geschichte in seiner Hand. Ja, lasst es gut sein oder schlimm sein, dass wir uns gegenseitig ansehen und miteinander erschrecken. Siehe, ihr seid nichts und euer Tun ist Nichtigkeit, ein Gräuel ist, wer euch erwählt. Punkt. Amen. Gräuel ist ja Götzen erwählt. Ich habe ihn von Norden her erweckt und er kam herbei. Ich glaube, es geht um Kyrus hier wieder. Von Sonnenaufgang her, den, der meinen Namen anruft. Und er zertritt Befehlshaber wie Lehm und wie ein Töpfer der Ton zerstampft, also nichts hat vor ihm Bestand. Eindrucksvolle Bilder hier. Töpfer, der seinen Thron wieder einstampft. Wer hat es von Anfang an verkündet, dass wir es erkannt hätten und von jeher, dass wir sagen könnten, richtig? Ja, da war keiner, der es verkündete. Ja, keiner, der es hören ließ. Ja, keiner, der eure Sprüche gehört hätte. Als erster habe ich zu Zion gesagt, siehe, da sind sie und Jerusalem gebe ich einen Freudenboten. Also Kyrus ist ja gekommen, auch gegen Babylon und hat im Prinzip diese versklavten Völker, diese verschleppten Völker befreit. Und er hat auch dieses Edikt gegeben, dann diesen Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen und dass die Israeliten wieder nach Hause ziehen können nach Jerusalem und nach Judäa. Jerusalem gebe ich einen Freudenboden und ich sehe hin, doch da ist niemand und unter diesen da ist kein Ratgeber, dass ich sie fragen könnte und sie mir Antwort geben. Siehe, sie alle sind Betrug, Nichtigkeit sind ihre Machwerke, Wind und Leere ihre gegossenen Bilder. Also wir haben hier einen Kontrast zwischen dem lebendigen Gott und seinem Wirken mit seinem Volk und dann die Heiden, die auf sich selbst gestellt sind und ihre Götzen, die haben keinen Trost und keinen Beistand und hängen in der Luft eigentlich. So, dazu noch irgendwie einen Gedanken oder was dich beschäftigt hat?
Nee, mir ist vorhin nur kurz durch den Kopf gegangen. Da war ein Vers. Wo war das jetzt? 18, 19. Mhm. Habe ich. Da höre ich jetzt gerade, habe ich da eine CD gefunden. Da ist ein Lied drauf, wo genau das drin wird, dass er halt Ströme von Wasser in der Wüste machen wird und das andere wurde vorne. Das war dann gerade aus der Kopf.
Dann sehen wir im Kapitel 42 jetzt, wie sich diese Idee von dem Gottesknecht verdichtet auf den Messias hin. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Das hat der Vater zu Jesus gesagt, siehe, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Und interessant, Jesus ist ein Knecht oder unser Diener. Er hat gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Das ist ein Lösegeld für viele. Also er ist nicht nur Knecht des Vaters, er tut nicht nur den Willen des Vaters, er hat sich auch erniedrigt, um uns zu dienen. Und deswegen hat Jesus auch gesagt, bei euch soll es nicht so sein wie unter den Heiden, wenn einer unter euch groß sein will, der soll der Diener aller sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll euer Sklave sein. So wie der Sohn Gottes nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Das ist ein wunderbarer Gott, den wir haben. Und das sind Worte hier des Vaters an Jesus. Zuallererst, aber abgeleitet in Jesus dann auch an uns, denn auch an uns hat er Wohlgefallen gefunden, wenn wir in Jesus sind, begleitet mit seiner Gerechtigkeit. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Haben wir auch gesehen bei der Taufe Jesu, der Geist, der auf ihn gekommen ist. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen, zu den Heiden. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Also keiner, der herumgrölt und nach dem Motto, wer am lautesten schreit, hat Recht. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist zitiert in Matthäus 12 über Jesus. Ein Bild für seine Sanftheit im Umgang mit uns. Also gerade auch mit dem, was zerbrochen ist. Und so dieser glimmende Docht, also ein Docht, der nur raucht. Und manchmal sind wir, glaube ich, mehr Schall und Rauch, gell, als dass wir wirklich brennen, ja. Wie wir sollten. Und
wenn wir dann drinnen hineingehen.
Ja, und er ist aber so sanft, ne? Manchmal haben wir so dieses Gefühl, und der Teufel will uns das ja auch einreden, hey, du hast versagt, du bist zu lau, du brennst nicht für Jesus, Gott will nichts mehr mit dir zu tun haben, der wird sozusagen draufsteigen wie auf die Zigarette, die noch am Glimmen ist, draufsteigen, es völlig auslöschen, aber das ist nicht Jesu Herz. Jesus, im Gegenteil, er nimmt es und versucht das Feuer wieder anzufachen und er ist so sanft und er ist so geduldig, so demütig. Wunderschön, was für einen wunderbaren Herrn wir haben. Ich bin so dankbar, dass er nicht jedes Mal, wenn ich versage oder luschi bin oder lau bin und nicht geistlich da bin, wo ich sein sollte, dass er mich nicht vor die Tür setzt seines Reiches und austritt, sondern dass er versucht, es wieder anzufachen und selbst das geknickte Schilfrohr, denkt, ist ja zerbrechlich eigentlich. Ne? Selbst wenn es schon geknickt ist, er wird es nicht abbrechen, ist eigentlich unsere Tendenz, wenn wir was sehen, was halb kaputt ist oder so, oder halb tot ist, ist unsere Tendenz eigentlich, okay, dann machen wir es ganz. Aber Jesus ist da anders, er bemüht sich und er versucht da zu dienen und das Feuer wieder anzufachen. In Matthäus 12, im Kontext geht es natürlich auch wieder um die jüdische Nation. Aber natürlich gilt es auch für uns als seine Jünger. Er wird nicht versagen, noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Auch beruhigend. Jesus wird siegreich sein. Er wird nicht entmutigt sein. Er wird nicht zusammenbrechen. Er wird das Werk treu vollbringen. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und sie ausspannte, der die Erde ausbreitete und was ihr entspross, der dem Volk auf ihr dem Atem gab und den Lebenshauch denen, die auf ihr gehen. Also so spricht der allmächtige Schöpfer, der allem das Leben gegeben hat. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Auch über Jesus gesagt, er ist gekommen, die Gefangenen zu befreien. Ich bin Jahwe, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen, und Neues verkünde ich. Also das, was er verkündet hat, babylonische Gefangenschaft und das Ganze, das ist passiert, so wie er es verheißen hat, wie er gewarnt hat, auch schon vorher in 5. Mose 28, Segen und Fluch. Das Frühere ist eingetroffen und Neues verkünde ich, also über Kyros und wie er ihn gebrauchen wird, dass er sein Volk zurückbringen wird. Und so ist es auch geschehen. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Daran erkennen wir, dass er wirklich Gott ist und auch, dass die Bibel Gottes Wort ist, weil es offensichtlich von einem Autor geschrieben ist, der die Geschichte in seiner Hand hat, der außerhalb von der Raum und Zeit ist und der die Zukunft sehen kann. Genauso wie die Vergangenheit. Ich glaube, es spricht hier über Jesus in erster Linie eine Zusage auf Jesus hin, aber Jesus wirkt auch dieses Werk weiter. Der Vater hat ihn zum Bund des Volkes gemacht, der neue Bund in seinem Blut, wie wir Beziehung haben können mit Gott, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, Gefangene aus dem Kerker herauszuführen. Und das ist auch noch unsere Berufung, der Missionsbefehl, Menschen, die gefangen sind in falschen Religionen, falschen Weltanschauungen, gefangen sind in ihrer Selbstsucht, gefangen ohne Gott, ihnen Licht zu bringen und Heilung zu bringen und Freiheit zu bringen. In der Apostelgeschichte 26, da erzählt der Paulus dem König Agrippa sein Zeugnis, wie Jesus ihn von seinem Esel oder Pferd runtergeschmissen hat und dann zu ihm gesagt hat, richte dich auf und stell dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also sehen wir, dass Gott oder Jesus sein Werk, sein messianisches Werk, sein Rettungswerk, dieses Licht zu sein, die frohe Botschaft weiterzusagen, dass er das noch weiter durch uns tun will. Er wohnt in uns, wie er in seinem irdischen Leib gewohnt hat, wie vor 2000 Jahren. Jetzt sind wir sein Leib und er will weiter durch uns wirken. Und deswegen dürfen wir mit Freimut das Evangelium verkündigen. Und Gott schenkt uns immer wieder coole Gelegenheiten.
Mhm. Und gerade bei den Leuten, wo man es nicht vermutet.
Ja, ich hatte gestern so ganz abgefahrene himmlische Verabredung, sage ich mal. Ich war im Stadtpark oben, mal gedacht, okay, das Wetter ist schön, geh raus, um hier mich vorzubereiten, auch habe meine Bibel mitgenommen, zu lesen, auch zu beten, da schlafe ich nicht ein, wenn ich draußen bin, wenn ich ein bisschen herumrenne auch dabei. Und ich wollte gerade wieder zum Auto gehen und da ist so ein Ehepaar gekommen mit zwei Kindern, Kleinkindern im Kinderwagen, Zwillinge ganz offensichtlich, und ich habe die einfach angequatscht und gesagt, ah, Zwillinge, schön, toll, wir haben auch Zwillinge, und sind halt so ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich hatte meine Bibel unterm Arm und sind auch darauf aufs Gespräch gekommen, ah, was haben Sie gerade gemacht, ja, ich habe hier Bibel gelesen, und hat der Mann gesagt, das ist total interessant, ich bin gerade richtig so am Suchen und auch am Bibel lesen, und er ist auch zur Erkenntnis gekommen, so für sich selbst ist wirklich so, das Evangelische hat er gemeint, auf Grundlage der Bibel, dass das das Richtige ist, und also hat sich sehr, sehr damit beschäftigt, und dann sind wir einfach noch ein bisschen weiter spazieren gegangen durch den Park und haben uns unterhalten, und ja, einfach eine offene Tür, es gibt keine Zufälle, nicht so eine Verabredung, und würde mich nicht wundern, wenn sie in der Gemeinde auftauchen. Auch waren zumindest sehr interessiert.
Ja, bei mir war es vom Handball hatte man die Weihnachtsfeier letztes Jahr. Oder vorletztes Jahr, nicht mal letztes Jahr. Und da war es einer in der Mannschaft, mit dem habe ich am Anfang so mal Schwierigkeiten gehabt, weil wir halt beide auf dem Feld relativ
ehrgeizig so.
Ja. Er ist halt erfahrener, hat auch schon Oberliga und so gespielt. Und meint dann halt immer da der Ton angeben zu müssen. Und na, das ist halt immer im Ton vergriffen. Und das ist bei mir dann sowas, da geht dann wie ein rotes Tuch. Ja. Dann ging es dann kurz hin und her, mit dem habe ich das öfters mal gehabt. Und dann bei der Weihnachtsfeier sitzt er so schräg gegenüber von mir. Und irgendwie sind wir dann auf das Thema gekommen. Mit beim Glauben und so. Und er ist auch einer, wo auch immer so mit dem so einem Satan-T-Shirt und so rumrennt. Also. Mhm. Und mit dem habe ich dann über eine halbe Stunde auf der Weihnachtsfeier dann über meinen Glauben gesprochen. Ging dann natürlich auch hauptsächlich über das Thema Sex vor der Ehe und so ein Kram. Ja. Aber dann ausgerechnet mit dem, das hätte ich nie gedacht. Ja. Ich bin dann rausgegangen in mein Auto, habe gesagt, das gibt's nicht. Mit dem wurde die meiste Schwierigkeiten gehabt hast. Hast du jetzt die Möglichkeit gehabt, ne? Ja. Und halt komme ich super mit dem aus. Also.
Das ist eine wunderbare Berufung, oder? Wir haben die beste Botschaft der Welt, dass wir Leute sagen können, hey, Gott hat dich befreit aus seinem Gefängnis der Sünde und aus der Sklaverei und aus dem ganzen. Er will dich heil machen, er will dich befreien von dem, was dich
immer noch so,
bindet.
So ein Spruch von ihm teilweise, aber bei ihm merkt man es jetzt halt, dass es so spaßmäßig ist, ja. Damit, keine Ahnung. Ja, was war denn das letzte? Ja, da war ich nicht im Training gewesen, wie ich dann das nächste Mal hier bin. War du dann bei deiner, wie hat das gesagt? Schon ein bisschen so abfällig, also, er macht dann immer so Zeuge Jehovas oder Scientology. Dann google ich ihn dann, oh ja, ja, ist so cool, ich will ja. Und Emo war der Fall. Das war, wo ich noch in der alten Gemeinde war. Da bin ich mit einem Kumpel von Mannheim in Worms gefahren und wir hatten die Bibel auf dem Autodach liegen oder so. Und wir fahren über die Schnellstraße rum Richtung Autobahnzubringer und da ist es dann runtergeflogen. Und das Auto hinter uns war dann gehupt und alles, hat es auch gehalten und dann die Bibel gebracht. Da sind wir auch kurz ins Gespräch gekommen. Warum sein Nummernschild haben sie gehabt? Also, kommt man dann natürlich eh ins Gespräch, die als Wormser, die als Wormser. Da haben sie gesagt, ja, du, es ist ihnen runtergefallen. Er sagt, ach, hey, ach Gott, das Wort so schnell zerstört ist nichts. Ja. Dann hat man ins Gespräch gekommen und dann haben sie gesagt, Alter, kennen sie uns ja sagen, wo die in die Straße sind, warum sie es. Ich habe gesagt, ja klar, fahren sie gerade hinterher, wir bringen sie hin. Also wir besuchen da ein paar Freunde, die gehen in Worms in die Baptistengemeinde und sind mehr. Weiß auch. Passt, ja. Ein Erwogener in Neuhausen. Hm. Kennen wir, waren wir auch eine Zeit lang gewesen. Und dann ist er uns wieder so ins Gespräch gekommen.
Hm. Schön. Wunderbarer Dienst. Lasst euch versöhnen mit Gott. War die Botschaft. Die dürfen wir weitergeben und das ist so heil und so wunderbar. Und er sagt, ich bin Jahwe, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinem Ruhm, den Götterbildern. Also Gott wird seine Ehre nicht teilen. Gilt auch für uns. Billy Graham hat mal gesagt, don't touch the money, don't touch the women and don't touch the glory. Also hat er an Pastoren gesprochen, Finger weg von Geld, Finger weg von Frauen und Finger weg von der Ehre Gottes, nicht uns selbst in den Mittelpunkt stellen, nicht uns selbst groß machen wollen, dass wir hier, hey, guck mal, wie toll ich bin, sondern nee, Gott soll alle Ehre sein für das, was er auch durch uns tut. Johannes 17, Vers 5, hat Jesus, der zum Vater gebetet, Johannes 17, hat gebetet, Vater, verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also spricht er auch von der Herrlichkeit, von der Ehre. Hier sagt, ich gebe sie keinem anderen. Jesus sagt, ich hatte diese Herrlichkeit, diese Ehre bei dir, ehe die Welt war. Also Jesus ist Gott, hat er auch da wieder beansprucht. Und so wie er ein Gesandter des Vaters war, hat er in Johannes 17 auch gesagt, Jesus, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt, die Jünger. Und dann haben wir wieder einen Psalm eigentlich fast, singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde. Es brause das Meer und seine Fülle, die Inseln und ihre Bewohner. Die Stimme sollen erheben, die Steppe und ihre Städte, die Dörfer, die Kedar bewohnt. Jubeln sollen die Bewohner von Sela, jauchzen vom Gipfel der Berge her. Dem Herrn sollen sie Ehre geben und seinem Ruhm auf den Inseln verkündigen. Der Herr zieht aus wie ein Held, wie ein Kriegsmann, weckt er den Eifer. Er erhebt einen Schlachtruf, ja, ein gellendes Feldgeschrei, beweist sich als Held gegen seine Feinde. Also Gott ist siegreich und sein Volk feiert ihn. Seit ewigen Zeiten habe ich geschwiegen, war still und habe an mich gehalten. Wie eine Gebärende will ich nun stöhnen, schnauben und nach Luft schnappen zugleich. Auch ein krasses Bild, gell? Ich will Berge und Hügel ausdörren und all ihr Kraut vertrocknen lassen. Ich will Ströme zu Inseln machen und Teiche trockenlegen. Und ich will die Blinden auf einem Weg gehen lassen, den sie nicht kennen, auf Pfaden, die sie nicht kennen, will ich sie schreiten lassen. Ein Blinder auf dem Pfad, den er nicht kennt, Das ist ein Problem, der hat echt ein Problem. Die Finsternis bei ihnen will ich zum Licht machen und das Holprige zur Ebene. Das sind die Dinge, die ich tun und von denen ich nicht ablassen werde. Es weichen zurück, es werden völlig zu Schanden alle, die auf ein Götterbild vertrauen, die zum gegossenen Bild sagen, ihr seid unsere Götter. Also alle Götzendiener wird Gott letztendlich richten und die, die bei ihm sind, die ihm vertrauen, denen wird er die Augen öffnen. Und das ist auch das Thema hier. Hört ihr Tauben und ihr Blinden, schaut her, um zu sehen. Die Heiden waren die, die blind sind, und Gott hat ihnen die Augen geöffnet. Spricht er zu seinem Volk oder zu den Blinden in seinem Volk, hört her, ihr Tauben, ihr Blinden, schaut her, um mich zu sehen. Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht, und taub, wenn nicht mein Bote, den ich sende? Wer ist blind wie Meschulam und blind wie der Knecht des Herrn? Also diese Blindheit damals von Israel. Er hat vieles gesehen, aber es nicht beachtet. Hat offene Ohren, aber hört nicht. Ähnlichen Gedanken haben wir im Römerbrief Kapitel 1, wo Paulus sagt, Gott ist erkennbar in seiner Schöpfung, jeder kann es erkennen, aber sie haben ihre Herzen verhärtet und wollten nicht glauben. Und deswegen haben sie sich begonnen, Götzen zu schnitzen und so ihren eigenen Lebensstil sich zurechtzulegen. Das ist Blindheit. Warum sehen sie nicht? Weil sie nicht sehen wollen. Warum hören sie nicht? Weil sie nicht hören wollen. Er hat vieles gesehen, aber es nicht beachtet. Gott hat ganz offensichtlich gewirkt und sie haben es nicht beachtet. Hat offene Ohren, aber hört nicht. Deinem Herrn hat es gefallen, um seiner Gerechtigkeit willen. Er macht das Gesetz groß und herrlich. Doch ist es jetzt noch ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Gottes Züchtigung, der Gefangenschaft. Sie sind allesamt in Löchern gefesselt und in Kerkern werden sie versteckt gehalten. Sie sind zur Beute geworden und da ist kein Erretter zur Plünderung und niemand sagt, gib wieder her. Wer unter euch will das zu Ohren nehmen, will Acht haben und für die Zukunft hören? Wer hat Jakob der Plünderung preisgegeben und Israel den Räubern? Nicht der Herr, gegen den wir gesündigt haben? Also Gott war es, der sie gezüchtigt hat. Im 1. Petrus 4 wird uns gesagt, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung, das euch zur Prüfung geschieht, es nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. So dieses feurige Gericht, wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Wir hatten auch dieses Bild von dem Feuer. Wir haben auch, ich kann da an Daniel denken, wie hießen die? Meshach, Shedrach und Abednego, die drei Freunde, die hat Gott wörtlich beschützt im Feuer. So ein Bild eigentlich. Beschützt die Seinen, wenn wir durchs Feuer gehen. Aber manchmal bringt er auch hier Feuer in unser Leben, um uns aufzuwecken, um uns anzuzünden wieder, um unser Herz auf den rechten Fleck zu bekommen. Und er richtet. Der Unterschied hier ist die, die taub sein wollen und die, die hören wollen. Und diese krasse Aussage, wer hat Jakob der Plünderung preisgegeben und Israel den Räubern? Waren nicht die Feinde, es war Gott selber, der das getan hat. gegen den wir gesündigt haben, deswegen. Und sie wollten nicht auf seinen Wegen gehen und hörten nicht auf sein Gesetz. Da hat er die Glut seines Zornes und die Gewalt des Krieges über es ausgegossen und er hat es ringsum versenkt, aber es kommt nicht zur Erkenntnis und er hat es in Brand gesteckt, aber es nimmt sich es nicht zu Herzen. Also leider zumindest ein großer Teil des Volkes hat auch durch die Züchtigung hindurch nicht nachgedacht, nicht umgedacht. Und deswegen hat Gott gerichtet, aber wir werden nächstes Mal sehen, dass Gott spricht. Ich glaube, wir machen dann nicht weiter noch ein Kapitel. Aber wir werden am Anfang vom nächsten Kapitel sehen wir dann, wie Gott zu dem Treuen spricht, zu dem wahren Israel, zu dem treuen Überrest und sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und er ruft sie heraus aus der Verbannung, aus der Sklaverei in Babylonien und natürlich für uns geistlich. Jesus hat uns beim Namen gerufen und ruft uns heraus aus dieser Welt und aus der Sünde und der ganzen Sklaverei, die wir da haben. Hast du noch einen Gedanken dazu?
Nö, passt eigentlich soweit.
Jetzt bete mal. Vater, danke für dein Wort und ich danke, dass du so ein wunderbarer Gott bist, dass du auf der einen Seite stark bist und es gibt uns echte Zuversicht und echten Halt und dass du auf der anderen Seite aber auch sanftmütig bist und liebevoll und dass du, wenn wir eingeknickt sind ein Stück weit, dass du uns nicht abbrichst und dass du uns nicht auslöscht, Herr, sondern dass du einer bist, der nachgeht und zärtlich versucht, wieder anzufachen, dieses Feuer. Und das schätze ich so an dir, diese Kombination von Stärke und Macht und Sanftheit. Du bist so ein wunderbarer Herr, du bist so ein guter Vater. Dafür will ich dir Danke sagen. Und Vater, segne einfach auch noch unseren Abend und halt uns da bei dir. Erfrische uns dort, wo wir es wirklich nötig haben. Und fach das Feuer in unserem Herzen wieder ganz neu an. Darum bitte ich dich in Jesu Namen.